Ja, ihr Lieben, seid herzlich willkommen. Vielen Dank für die Worte zuvor und für das musikalische Geleit, auch für die Worte ganz am Anfang vor dem Gottesdienst. Die sind uns ganz wichtig zur Einleitung, darauf hinzuweisen, wie wir auch in den nächsten Wochen damit umgehen. Und natürlich werden wir uns immer wieder auch kundig machen, was die Landeskirche vorgibt, aber auch das CGW unter Umständen. Das liegt also in der Verantwortung auch der Leitung hier vor Ort, jeweils in den Gemeinden. Ja, wir haben ein anspruchsvolles Thema, denke ich, heute. Die Wiederkunft Jesu. Und die Gnade Gottes, unseres Herrn Jesus Christus, sei auch an diesem Sonntagmorgen mit uns. Ja, es ist Kindergottesdienst, es ist schön. Ganz toll, dass jemand da ist und sich auch um unsere Kinder kümmert. Viel Freude und Gnade auch für euch. Danke vielmals für den Dienst. Ja, die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem wiederkommenden Herrn Jesus Christus. Amen. Das wird uns heute begleiten in der Predigt, die Ankunft, die Wiederkunft. Und das Thema lautet: Christen hoffen nicht auf das Ungewisse. Und dazu erstmal die Gliederung. Erstens, Hoffnung hat ihren Grund in der Auferstehung Jesu. Zweitens, Hoffnung hat ihren Grund in der Parousia, das ist die Wiederkunft, die Ankunft Jesu. Und drittens, Hoffnung hat ihren Grund in der Begegnung mit dem Herrn Jesus. Hören wir aber zunächst den Text, der dieser Predigt zugrunde liegt, und zwar aus dem 1. Thessalonicher, Kapitel 4, die Verse 13, folgende. Und ich lese es heute, weil es etwas verständlicher ist, aus der Übertragung Hoffnung für alle. Die Hoffnung über den Tod hinaus. Und nun, liebe Brüder, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt doch nicht trauern wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so dürften wir auch darauf vertrauen, dass Gott alle auferwecken wird, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Wenn er wiederkommt, werden sie dabei sein. Denn das hat uns der Herr ganz gewiss zugesagt. Wer bei der Wiederkunft Jesu noch am Leben ist, wird gegenüber den Toten nichts voraushaben. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune vom Himmel ertönen und Christus wird wiederkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Nach ihnen werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, unserem Herrn entgegengeführt, um ihm zu begegnen. Dann werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch untereinander, weil ihr diese Hoffnung habt. Keiner weiß wann und keiner weiß wie. Ja, wie wird es sein? Wie stellen wir uns das vor? Liebe Gemeinde, worum geht's? Geht es euch eigentlich ähnlich an der Stelle wie den Christen in Thessaloniki? Wie Paulus, dem Briefschreiber, Silvanus und Timotheus, die haben ihn unterstützt. Und ich habe mich auch schon oft gefragt, wenn ich den Text lese in der Vergangenheit, wie wird das sein? Es geht also um die Unklarheit, es gibt hier Fragen in der jungen Gemeinde um die sogenannten letzten Dinge, also die endzeitlichen Dinge, die Eschatologie, das sind die Dinge um die Endzeit. Ich denke mal, auch in dieser Gemeinde, in unserer Gemeinde wird das immer mal ein Thema sein oder eben auch ganz persönlich bei der Bibellese. im Gespräch, in den Hauskreisen. Und so soll diese Predigt ein Versuch sein, entlang der biblischen Zusammenhänge dieser wichtigen Frage mal nachzuspüren. Also die wichtige Frage, wie ist es, wenn der Herr Jesus wiederkommt? Ich verstehe das so. Als Christen leben wir in der Zeit des Wartens. Und es ist die Zeit des Wartens auf den wiederkommenden Herrn, Jesus Christus. Und darum hat die Hoffnung ihren Grund zunächst erstmal in der Auferstehung Jesu. Das ist ja die Voraussetzung. Im Thessalonicher Brief haben wir davon gelesen. Da schreiben die Briefschreiber Paulus, Timotheus und Silvanus an die jungen Christen, an die Christen der jungen Gemeinde in Saloniki, also in dem heutigen Nordgriechenland Mazedoniens. Und er hat das Thema behandelt und für uns heute lebende und modern denkende Menschen ist es eigentlich kaum mehr im Sprachgebrauch üblich. Nämlich der Text, der davor steht. Ein ganz wichtiger, zentraler Text, da geht es um die sogenannte Heiligung. Heiligung meint das Zusammenleben der Christen in der Gemeinde, in der Ehe, in der Familie. Fassen wir es zusammen im Grunde in der Nachfolge Jesu. Heiligung meint, dass wir Jesus in unserem Leben, in den verschiedenen Bezügen immer ähnlicher werden und nachfragen, was ist dein Wille, Herr? Das meint Heiligung. Doch nun erstmal zu zwei wesentlichen Stichworten aus dem Predigttext. A, was lässt uns über die Totenauferweckung sagen? Fragten sich die Menschen in der jungen Gemeinde in Nordgriechenland. Und B, was lässt sich eigentlich über den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu, der Ankunft oder des zweiten Kommens Jesu, der Parousia aus dem griechischen Urtext sagen? Doch zunächst einige einleitende Gedanken zur Gemeinde in Thessaloniki. Ich nehme euch mit auf eine kleine Zeitreise in die damalige junge Gemeinde, in das erste Jahrhundert nach Entstehung des Christentums. Es ist auf der zweiten Missionsreise, wie gesagt, Paulus, Silvanus und auch der Timotheus sind unterwegs. Man kann das nochmal schön nachlesen in der Apostelgeschichte, wo man ja die verschiedenen drei Missionsreisen, es ist aber auch die Rede von einer vierten Reise, wo es nach Rom ging, wo er eben auch Thessaloniki besucht. Apostelgeschichte 17, wer das gerne selber nochmal nachlesen möchte. Und sie schreiben also nun den Brief an diese Gemeinde, einer damals sehr bedeutenden Hafenstadt im Norden Griechenlands und eine doch bekannte und wichtige römische Provinz und Hafenstadt. Es war damals wohl die zweitgrößte Stadt. Ja, und nun, was war eigentlich das Problem der jungen Gemeinde? Wann werden die Toten und die noch Lebenden auferstehen? Gibt es gar eine Rangordnung? Durch die Vorbereitungen mit diesem Bibeltext habe ich eigentlich eine Antwort gefunden in Vers 17. Und ich fand die so schlüssig und tröstlich. Paulus sagt kurz und klar mit einem unscheinbaren Wörtchen, zugleich, es gibt da keine Rangordnung. Es gibt die eine Gruppe, die Entschlafenen, also die schon Verstorbenen, im Namen Jesu, also die sich schon entschieden haben für ein Leben mit Gott. Und die andere Gruppe, so wie wir jetzt, die wir noch leben. Darüber haben sich die Christen in Thessaloniki in der Gemeinde Gedanken gemacht. Wie wird es sein, wenn er wiederkommt? Manche sprechen ja auch von der Entrückung. Im Luthertext steht da sogar auch Entrückung. Ja, vorher in der Bibellese bei Hoffnung für alle entgegengerückt. Das meint das. Also zugleich werden die Verstorbenen, im Namen Jesu Verstorbenen, die Entschlafenen, die Toten dem Herrn entgegengerückt, wenn er kommt. Und mir klang da natürlich auch wiederum das Requiem von Brahms in den Ohren, wo es dann heißt, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, und es werden nicht alle entschlafen, aber es werden alle verwandelt werden. Vielleicht ist das so ein Begriff, den wir da in diesem Zusammenhang ganz gut gebrauchen können, diese Verwandlung. Verwandelt, wenn die letzte Posaune erschallt, und zwar wird das geschehen plötzlich und in einem Augenblick. Tod, wo ist dein Sieg? Ja, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Lesen wir im Hebräerbrief. Wann kommt denn der Herr Jesus wieder? Wer kennt sie nicht, diese bohrende Frage? Am liebsten wäre ich jetzt mein kleines Mäuschen, würde mal hören, was den Kindern oder dem Kind jetzt erzählt wird. Vielleicht behandeln sie ja auch dieses Thema vom Ewigkeitssonntag, vom Totensonntag, den wir ja heute als Gemeinde, als Christenheit feiern und uns erinnern, auch an unsere Verstorbenen, an liebgewordene Menschen, die aus dieser Welt gegangen sind. Ja, immer wieder haben wir es erlebt, auch eure eigenen Kinder werden euch fragen oder haben euch gefragt, Enkelkinder, wie wird das sein? Überhaupt die ganzen Zusammenhänge mit dem Tod, mit dem Sterben, und wir Christen erzählen den Kindern, den Jugendlichen, dass er eines Tages wiederkommen wird, und wir als Christen wollen dazu bereit sein. Und darum, das ist der Grund, warum wir Christen Hoffnung haben. Und darum schließt sich auch ein zweiter Grund an. Nämlich der zweite Punkt, Hoffnung hat ihren Grund in der Wiederkunft, ja, in der Parousia. Und das glaube ich ganz gewiss. Ich glaube das, liebe Gemeinde. Hoffnung hat ihren Grund in der Wiederkunft. Und ich möchte euch einladen, dem nachzuspüren und mir da zu folgen. Dem zu glauben. Beim Lesen des ersten Thessalonicher Briefes, es war ja jetzt auch in der vergangenen Woche die Bibellese, vielleicht die vorgeschlagene Bibellese, vielleicht haben ja viele von Ihnen auch diese Texte gelesen oder gehört am Radio, beim Evangeliumsrundfunk, da gibt es immer diese Auslegung, Bibel für heute. Jedes einzelne Kapitel im Thessalonicher Brief, im ersten, das heißt, kommt dann noch ein zweiter, hat einen Hinweis am Ende des Kapitels auf die Ankunft, auf die Parousia, auf die Wiederkunft Jesu. Ja, Endzeitthemen boomen in unserer Zeit. Weltuntergang ist das Thema mancher Verfilmungen. Kinofilme wie beispielsweise 2012, Harmageddon, oder vor einigen Jahren gab es einen Film, der heißt Melancholia. Und das sind alles Filme, die sich um Endzeitthemen befassen. Melancholia, das ist ein ausgezeichneter Film, ein Endzeitfilm von Lars von Trier. Ein Kinofilm über das Ende der Welt. Ich weiß nicht, ob ihn mancher von Ihnen gesehen hat. Es wird darin ein schonungsloses Drama dargestellt. In einem bewegenden Meisterwerk über das Ende der Welt nähert sich während einer, naja, wunderbaren, schönen Hochzeitsfeier auf einem rauschenden Fest ein riesiger Planet und bedroht die Erde. Ja, und unsere Politiker haben ja meistens auch ihre Kommentare, wenn etwas Gewaltiges, Brutales passiert, auch in unserem Land. So denke ich besonders an den Terror in Berlin nach der Amokfahrt, wo jemand sagte, unsere Welt ist schrecklich geworden. Ja, wir haben Angst. An manchen Stellen habe ich auch Angst. Wenn die 10 die Apokalypse ist, dann sind wir jetzt bei 9. Vielleicht haben Sie dieses Zitat auch gehört in dieser Woche, in der vergangenen Woche. Die Pandemie holt uns ein. Manche haben wahrscheinlich gedacht, wie ich auch im Sommer, jetzt haben wir es doch fast überstanden. Und jetzt kommt das nochmal so mit Wucht und Gewalt zurück. Ja, Wenn die 10 die Apokalypse ist, also da spürt man auch, wie Politiker häufig biblische Begriffe nutzen, um auch Dinge klarzumachen, dann sind wir schon bei 9. Und es war ein schrecklicher Sommer, diese Flutkatastrophe. Aber als Christin habe ich Vertrauen zu Gott. Ja, warten wir auf das Kommen Jesu? In einem Anspiel heißt es dazu, ja, wir alle sind Wartende auf dem großen Bahnhof der Zeit. Auf dem Bahnhof der Welt, jeder Einzelne sind wir doch Wartende. Das ist ein schönes Bild, der Bahnhof. Denn Züge kommen und Züge gehen. Und wir warten doch auch. Natürlich, wir warten in unterschiedlichen Rollen. Wenn ich so mal hineinschaue in die Gemeinde. Jeder hat doch seine Rolle. Es gibt den jungen Typen. Es gibt den ganz lässigen, der so denkt, naja, kann an mir alles vorbeigehen. Aber ich fühle mich ganz gewiss. Ich warte gewiss, weil Jesus hat sich mir angekündigt. Seit seiner Auferstehung in Jerusalem und in seiner Himmelfahrt weiß ich, er kommt. Seitdem leben wir in der Endzeit. Die Zeit und die Stunde, die kann ich euch nicht sagen, wann der Herr wiederkommt. Das weiß nur Gott, das weiß Jesus selber nicht. So heißt es jedenfalls im biblischen Text. Und die Engel, die mit ihm kommen werden, auch sie wissen es nicht. Lest mal die Endzeitreden in den Evangelien. Da wird es ganz konkret beschrieben. Darum der Aufruf, auch aus dem Gleichnis, das wir vorher gehört haben, an die 10 jungen Frauen, die Törichten und die Klugen. Seid bereit und seid wachsam. Wachet und betet. Wie die klugen Jungfrauen, die genügend Öl mitgenommen haben. Und nur sie durften mit auf das Hochzeitsfest. Ja, und für die anderen 5 Brautdamen, da hat der Herr ihnen die Tür, der Bräutigam, die Tür verschlossen. Die Erlöseten werden wiederkommen in der Freude des Herrn. Ich will euch trösten. Ist das die Aufgabe des Apostels? Davon schreibt er zumindest im Text. Ich will euch trösten, die Briefschreiber. Und ich meine, in diesen Fragen, in diesen Unklarheiten, ist es auch unsere Aufgabe als Gemeinde, uns Mut zu machen, zu trösten. Wir schauen in die Schrift, wir haben die Bibel und schauen, was die Texte uns sagen und können uns dadurch Hoffnung machen und uns gegenseitig Trost machen, trösten. Denn die Erlösten werden wiederkommen in der Freude des Herrn. Ich will euch trösten. Ja, es ist die Zeit, es eilt die Zeit, die Stunden fliehen und keiner hält sie auf. Die Wiederkunft Jesu ist ein ganz zentrales Thema hier im Brief an die Thessalonicher. Ist es das auch für uns? Wie geht es euch damit? Was lässt sich über den Zeitpunkt seines Kommens, seiner Ankunft sagen? Er kommt. Auch in den Briefen des Apostels oder auch von Petrus heißt es, er kommt wie ein Blitz, wie ein Dieb in der Nacht, plötzlich in einem Augenblick. Und mir ist es so, wenn wir uns nochmal erinnern an die Predigt vom letzten Sonntag, da hat Helmut Kellner ja darauf hingewiesen, genau diesen Vers aus dem 1. Thessalonicher 4, ich habe mir einiges mitgeschrieben, wenn die Posaune, er hat gesagt, wenn das Schofarhorn, vielleicht kennt ihr das aus dem Judentum, wenn das Schofarhorn geblasen wird, dann ist es Zeit, dass der Jesus kommt, dann macht euch bereit. Und der Liederdichter Manfred Siebald, der schon zitiert wurde, hat vor vielen Jahren schon den Text verfasst. Keiner weiß wann und keiner weiß wie, doch alle, sie werden ihn sehen, wenn er kommt mit den Wolken des Himmels. Ja, und an anderer Stelle heißt es, vor ihm werden sich beugen alle Knie, wenn er wiederkommt. Und ein anderes Lied, soon and very soon. Bald schon kann es sein, dass der Herr wiederkommt. Und Johannes beschreibt in der Offenbarung in einer Vision oder in einer Schau ja diese wunderbare Neuschöpfung, wo es heißt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, das neue Jerusalem wie eine geschmückte Braut ihrem Bräutigam. Und ich möchte da an der Stelle gerne mal zurückgreifen auf das Alte Testament, denn da ist es in Jesaja 65 bereits schon angekündigt. Die Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Darum freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und dieser Text aus dem letzten Buch der Offenbarung, manche sagen ja auch der Apokalypse, nimmt diese Verheißung auf aus dem Propheten. Und das ist so wichtig, dass wir immer hineinschauen in das Erste Testament, die Ankündigung, die Verheißung und im Neuen Testament die Erfüllung sehen. Weil Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, dass das Evangelium, die Verheißung sich erfüllt. Und jetzt zum dritten Punkt. Hoffnung hat ihren Grund in der Begegnung mit dem Herrn Jesus, der wiederkommt. Wir sehen also im Text die Verbindung von Auferstehung und der Wiederkunft Christi. Und die Frage ist ja jetzt sehr konkret, was können wir eigentlich heute tun? Achten wir auf die Zeichen der Zeit. Aber das haben ja viele Menschen vor uns auch schon getan, viele Gläubige, viele Christen. Und dennoch, manchmal entsteht so der Eindruck, und ich könnte mir vorstellen, dass es euch ähnlich geht, die vergangenen Jahre, ja, mit seinen vielen Katastrophen, da könnte man schon denken, die Zeit der Wiederkunft ist ganz nahe, viel, viel näher gerückt. Paulus schreibt im Philipperbrief, freut euch, denn der Herr ist nahe, Kapitel 5. Also zunächst, und ich wiederhole es noch einmal, freut euch. Aber der Zielpunkt in dem Text ist, freut euch, weil der Herr nahe ist. Paulus hat zu seiner Lebzeit schon in dieser Erwartung gelebt, dass der Herr jetzt kommt, in der sogenannten Naherwartung. Wie viele Jahre ist das her? Jahrtausende. Aber wir sind aufgefordert, als heute lebende Gemeinde und Christen, uns darüber zu freuen und das auch zu vermitteln in unserem Umgang, im Leben. Wir haben diesen Zielpunkt. Der Herr ist nahe. Ja, Endzeitspekulationen durchziehen ja das ganze letzte Jahrhundert. Menschen versuchten sogar das Datum des Kommen Jesus festzulegen. Auch viele Theologen, aber sie haben sich geirrt, weil die Schrift da ganz klare Aussagen macht. Ich kann euch den Zeitpunkt nicht nennen, der Wiederkunft. Ja, nochmal zu den Katastrophen. Die Finanzen, der Super-GAU, an den ich denke, die ganzen Überschwemmungen weltweit, der Terror und die Klimakatastrophen, die Gewalt. Ja, darum lasst uns wirklich in diesem Zusammenhang nochmal an das Gleichnis der 10 jungen Frauen und an die Endzeitreden Jesu als lebende Christen an die Aufforderung Jesu erinnern. Da heißt es nämlich, die Frage war ja, was können wir heute tun? Handelt, bis ich wiederkomme, sagt Jesus. Das ist ein kleines Öllämpchen, das passt sehr gut zu dem Gleichnis von den jungen Frauen, was wir vorher gehört haben. Ein Öllämpchen, das ich auf einer der Israelreisen mal erworben habe. Das ist ein Bild, vielleicht können wir Bilder uns auch manchmal ganz gut merken, als die vielen Worte, die wir hören und die gepredigt werden. Und am Schluss der Predigt wird es dann auch heißen, habt immer genug Öl dabei, im Bild gesprochen. Das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, die dritte Kraft aus der Trinität, die wird uns leiten. Also handelt, bis ich wiederkomme. Das heißt zum Beispiel, wachet und betet. Seid bereit, bis der Herr wiederkommt. Und verkündigt auch ihr das Wort Gottes. Und das geschieht ja auch. Aber vielleicht wieder ganz neu und bewusst. Verkündigt das Evangelium in den Hauskreisen. Mir ist auch wichtig, dass wir unsere Augen öffnen für den Besuchsdienst. Gut, jetzt sind wir da eingeschränkt in Corona-Zeiten. Aber Besuchsdienst heißt eben auch, wo wir eingeschränkt sind, mal ein Telefonat, unsere Geschwister zu grüßen, die eben auch nicht mehr kommen können. Bringt ihnen ein Licht, bringt ihnen Liebe und Hoffnung über dieses Thema des Wiederkommens und der Gewissheit, dass das Leid einmal ein Ende haben wird. Und betet für das Volk Israel und den Nahen Osten. Es heißt in der Apostelgeschichte, dass die Zahl der Erlösten, und da müssen wir immer das Volk Israel einschließen, voll werde. Das ist mit ein Grund. Erst dann ist die Zeit bereit und reif, dass Jesus wiederkommen kann. Und dann fragt man sich, hat darum der Herr Jesus, der Messias, die Zeit seiner Ankunft noch verzögert, weil einfach diese Dinge noch nicht erfüllt sind? Denn alle Menschen sollen das Evangelium hören, alle Nationen. Der Gedanke an die Mission, der ja gerade auch hier in der Gemeinde ganz groß geschrieben ist. Wenn wir an unsere Missionsfamilie denken und wie viele beten ja auch für andere Missionen und Werke. Bei der Deutschen Bibelgesellschaft habe ich mich nochmal erkundigt und das ist auch ermutigend. Aber auch da ein ganz wichtiger Zusammenhang, wenn alle Völker dieser Welt die gute Nachricht entweder gehört oder gelesen oder gesehen haben, dann ist das mit auch ein Grund, dass Jesus wiederkommen kann. Es gibt inzwischen, das ist unglaublich, in über 704 Sprachen, also die ganze Bibel, das Alte Testament und das Neue. Und jetzt hört mal, im Neuen Testament, das gibt es inzwischen in 1571 Teilen. Also in 1571 Sprachen das Neue Testament und weitere Teile nochmal in 1160. Das ist enorm. Also in den vergangenen Jahren hat sich das total gesteigert. Aber wie wichtig ist das? Und deswegen möchte ich es auch gerne weiter sagen, dass an den Sprachen in der Entwicklung der Bibelübersetzungen weitergearbeitet wird. Wycliffe-Übersetzer, manche beten auch für Missionare dafür. Ja, seid bereit. Maranatha, komm, Herr Jesus, und lasst euch versöhnen mit unserem Gott und Herrn. Freuet euch, weil Jesus wiederkommt, das habe ich schon gesagt. Seid bereit, denn er kommt als Weltenrichter. Ganz selten beten wir wahrscheinlich hier das sogenannte Credo, das apostolische Glaubensbekenntnis. Aber ich meine, es ist sehr wesentlich, weil in diesem Credo, in diesem Glaubensbekenntnis sagen wir alles und beten, an was wir glauben. Und die Schlusssätze lauten, er kommt als Weltenrichter, er sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters und des Sohnes und wird wiederkommen. Ja, und bewahren wir seine Schöpfung. Neuer Himmel und neue Erde, das ist der Ausblick. Und schließlich, ja, lassen wir uns alle versöhnen mit dem Erlöser, wenn er kommt. Darum, liebe Gemeinde, seid bereit auf das große Finale, wenn er kommt. Wachet und betet. Denn wir wissen weder Zeit noch die Stunde, in der er wiederkommt. Und beten wir, wie die ersten Christen, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Und ein Vers aus dem 1. Thessalonicher Kapitel 5. Nicht der Vers, den ich sonst gerne nehme am Schluss der Predigt, sondern konkret aus dem letzten Kapitel. Da heißt es von Paulus, Silvanus und Timotheus: Er selber aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar. Mögen euer Geist und Leib untadelig sein bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und er bewahre uns, weil treu ist er, der euch ruft. Er, der Herr, der Wiederkommende, wird es auch tun. Amen.